Der VfL Wolfsburg hat mal wieder einen neuen Trainer. Der vierte sozusagen in den vergangenen zwei Jahren. Das ist natürlich eine ganz krasse Zahl. Und den Wechsel von Niko Kovac zu Ralf Hasenhüttl werden wir jetzt hier besprechen im Wölferadio Spezial.
Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero.
Gut, jetzt haben wir immerhin noch eine Ecke rausgeholt. Vielleicht strafen sie uns ja doch. Lügen. Ball fliegt rein in die Mitte. Kann verlängert werden. Zweiter Ball trotzdem wieder raus bei Arnold. Der spielt den Ball wieder in die Mitte. Wind stieg hoch, aber nicht hoch genug. Die Augsburger mit der Kopfballabwehr. Ball trotzdem noch heiß. Mele geht sich durch auf der rechten Seite. Kann Lokra mitnehmen. Der gibt in die Mitte. Will man rennt. Yeah! Tor! 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 Wille! Ist das geil? Okay, doch Lüge straft Volker. Was für eine Aktion, völlig undurchsichtig da im Zentrum, wird er nochmal reingebracht, zweite Hereingabe von Arnold, fliegt in die Mitte, landet bei Patrick Wimmer und ich wollte schon sagen, leg ihn doch einfach ab, aber nein, er macht alles richtig, dreht sich und nagelt ihn links unten an den Innenpfosten rein, 1:0 für den VfL.
Ja, Joachim Mele geht da auf der rechten Seite mit dem zurückkommenden Ball, trickst da zwei Leute aus, bringt das Ding in die Mitte, dann geht der Ball nochmal weiter in die Mitte und dann kommt er zu Patrick Wimmer, der sich aus dem Drehen, zentrale Position, weiß ich, 10 Meter würde ich sagen, da kommt Mele, zieht dann nach innen, da kommt der Ball und dann geht er in die Mitte und dann 8, 9 Meter aus dem Drehen mit dem linken Fuß in die lange Ecke, in den Pfosten auch noch rein.
Ja, da hätte es noch richtig gut laufen können, das Tor von Patrick Wimmer. Bombenrückkehr sozusagen. Und macht da die Butze da nach ein paar Minuten. Ja, und ist dann dafür verantwortlich, dass der Trainer fliegt. Naja, zumindest im übertragenen Sinne, der skandalösen roten Karte, die er hinterher gesehen hat. Ich möchte nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn ein Spieler von Bayern oder Dortmund diese Karte gesehen hätte. Ich glaube, dann hätte er die DFB-Zentrale gebrannt in Frankfurt, sagen wir es mal so. Aber am Ende des Tages geht das Spiel gegen Augsburg 1:3 verloren. Niko Kovac ist Geschichte und es wird sofort ein Nachfolger präsentiert, aus dem Hut gezaubert. Ralf Hasenhüttl wird es sein und ja, darüber werden wir jetzt sprechen hier im Wölferadio und da habe ich mir mal wieder meine Kitchen oder soll ich lieber sagen Krisen Gang eingeladen. Die beiden Reiter der Apokalypse, die immer dann kommen, wenn es beim VfL überhaupt nicht läuft, so ungefähr, und bin trotzdem froh, dass sie hier sind und mit mir das ganze Geschehnis vom Wochenende auch nochmal aufarbeiten wollen. Einmal Wolfsblock-User Wolle Grün, moin.
Moin Lenny, danke für die Einladung.
Und Wolfsburg-User Schnitzolaus, moin.
Hallöchen und frohes Neues noch, ne?
Ja, vorher hatten wir ja keine Krise. Wir hatten ja noch keine Krise dieses Jahr.
Frohe neue Krise.
Ja, frohe neue Krise. Ja, steigen wir mal gleich voll ein. Wolle, Trennung von Niko Kovac nach dem 1:3 gegen Augsburg. Richtig, folgerichtig, unvermeidbar. Welche Vokabeln fallen dir da ein?
Ja, unvermeidbar ist die richtige Vokabel, weil bei aller Sympathie, die ich durchaus für ihn hatte, so und auch bei der Leistung, die die Mannschaft so abgerufen hat, waren die Ergebnisse halt einfach nicht da. Und da muss man ja im Prinzip dann irgendwann nochmal irgendwie Impulse setzen, weil die hat Niko Kovac leider nicht mehr setzen können.
Wie siehst du das, Sebastian? Also, ja. Habe ich schon verstanden. Sebastian?
Ja, würde ich auch sagen, sicherlich unvermeidbar. Der Zeitpunkt, kann man sich sehr noch drüber streiten, habe überlegt, ob es nicht eigentlich zu spät war oder zu früh, ob man nicht vielleicht die Saison hätte mit ihm zu Ende machen können. Ja, aber ich glaube auch jetzt in dem Zeitpunkt war es eigentlich doch in Ordnung. Um nicht noch irgendwie was Schlimmeres zu erleben.
Genau, aber das wissen wir ja noch nicht, ob wir nicht noch was Schlimmeres erleben. Das werden wir natürlich hier auch so ein Stückchen weit aufarbeiten. 6 Punkte sind es auf den ominösen Relegationsplatz, den wir da jetzt ja unbedingt vermeiden müssen in dieser Saison. Und ja, werden natürlich jetzt hier auch gleich drüber sprechen, warum denn Niko Kovac gescheitert ist beim VfL Wolfsburg oder ja, scheitern musste vielleicht auch, werden wir dann ja auch sehen. Und natürlich, was kann uns Ralf Hasenhüttl geben, vor allen Dingen auch relativ kurzfristig. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er, wenn er denn schon geplant gewesen ist für die kommende Saison, dass er wenig begeistert ist, da jetzt so eine Mannschaft übernehmen zu müssen. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich drauf. Vielleicht zum Einstieg, Wie einfach ist es zu sagen, Basti, das gegen Augsburg war halt unglücklich, beziehungsweise ein Spiegelbild der, ja, zumindest der letzten 17 Spiele so ungefähr?
Ja, es passt eigentlich ganz gut, dass eigentlich so alles, was bei den letzten oder die ganzen 17 eigentlich fast Anfang der Saison erlebt haben, eigentlich jetzt in einem Spiel auch haben. Das heißt, von gutem Fußball mit nur einem Tor für uns bis hin zu ja, doch schwerwiegenden Fehlern. Ne? Entweder durch uns ausgelöst oder durch andere Umstände, wie jetzt eben durch den Schiedsrichter. Und das begleitet uns ja echt schon lange. Wobei man natürlich nicht davon sagen könnte, dass wir dauernd nur Pech hatten. Da gibt es sicherlich deutlich mehr Gründe dafür.
Ralf Hasenhüttl hat heute gesagt, immer nur Pech ist Unvermögen. Und immer nur Glück und immer nur Glück ist Können. Ja, so ungefähr.
Ja, da hat er nochmal hinterhergetreten, oder wie?
Nee, er hat das quasi nur so, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang er das erwähnt hat, ging aber so um das Thema generell, dass du dann das Glück auch erzwingen kannst, so ungefähr. Glaube ich, wenn ich das richtig neu in Erinnerung habe, auf der Pressekonferenz, die er gegeben hat. Aber von der Warte dann auch nochmal. Also es war so ein bisschen spiegelbildlich, hat man so den Eindruck gehabt, dann gegen Augsburg. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wer hat denn der Mannschaft gesagt, dass du auch in Unterzahl gegen Augsburg noch 2 Tore kassieren musst? Also das ist mir ein bisschen zu einfach zu sagen, das Spiel ist quasi mit der roten Karte entschieden worden und zwar in diese Richtung, dass wir das Spiel verlieren mussten. Zu dem Zeitpunkt stand es ja 1-1, wenn man den Freistoß mit dazu nimmt. Das verstehe ich dann letztendlich immer nicht, wie man dann sich dann so in sein Schicksal, ich sag mal, jetzt folgerichtig ergeben hat. Aber ich glaube, jeder im Stadion, dem war klar, dass du das Ding jetzt vergeigen wirst, weil die Mannschaft so viel mit sich selber zu tun hatte, dass sie gar nicht wusste, wie sie auf so eine Situation reagieren kann. Wie hast du es gesehen?
Schlimmer noch, ich muss es sogar noch schlimmer sagen, ich war auf dem Weg hier in Urlaub an die Ostsee und habe das dann über Wölferadio verfolgt, das Spiel. Und ich habe schon im Auto nach der 20. Minute gesagt, wenn wir das 2-0 nicht nachlegen, dann vergeigen wir es. Wir müssen jetzt diese Welle, die wir dann in dieser ersten Halbzeit hatten, nutzen. Und ich habe wirklich vorausgesagt, ich habe gesagt, wenn wir jetzt hier nicht das 2-0 machen, dann reißen wir uns unsere gute Halbzeit wieder mit dem Arsch ein. Und dann kommt 2 Minuten später diese ganzen Aktionen mit roter Karte. Okay, sehr ärgerlich, skandalös. Aber dann auch noch, ja, geht so ein Ding natürlich gleich im Anschluss auch noch rein. Ist natürlich wieder extrem ärgerlich. Ich finde aber, wir...
Der wäre ja gar nicht reingegangen. Der wäre ja gar nicht reingegangen. Der war ja noch abgefälscht von Ahnung. Ja, sonst wäre ja, glaube ich, rechts neben Tor gegangen. Oder Permanent-Ding gehabt.
Ja. Das ist ja das Verrückte, ne? Wird abgefälscht, geht dann noch rein. Also das ist natürlich dann Pech, ist auch Pech. Ärgerlich, wenn ein Schiedsrichter so pfeift, wie er es getan hat. Aber eigentlich, wenn wir davor mit 2-3-0 so ein Ding auch mal souverän zu Ende, oder was heißt zu Ende spielen, mal so eine Halbzeit zumindest mal souverän zu Ende spielen, dann hätte auch ein 2-0 und eine rote Karte dann zumindest eine andere Situation bedeutet. Aber wenn wir nur ein 1-0 haben, die Tore nicht nutzen, wo man dann auch mal einfach sagen muss, ich meine, wir haben so große, hochkarätige Chancen und machen sie nicht, ja, dass man dann nur auf diese Schiedsrichteraktion guckt, ist dann auch wirklich zu einfach, weil da waren die Fehler halt auch schon in der Offensive, weil man die Dinger nicht macht, wie so häufig in dieser Saison auch.
Ja, nicht nur das, weil in den ersten 45 Minuten war es ja schon der Fall. Ne? Also
das meine ich
von uns, aber halt nicht das zweite Tor gemacht, was ganz halt schon fehlt. Dann der Patzer, dass eben Wimmer erstmal den Ball verliert. Und dann eben noch gleich noch rote kriegt und noch dazu, dass durch einen abgefälschten Freistoß der Ball ins Tor geht zum 1-1. Also hast du eigentlich schon alles in der ersten Halbzeit gehabt, was wir ständig erleben.
Ja, das ist so wie beim Skat, Kontra, Reh und Bock. Ja, also dann bist du am Arsch, was das angeht. Sebastian, das wollte ich auch jetzt nochmal geklärt haben, die Nummer. Wäre aus deiner Sicht in irgendeiner Phase am Samstag, und dann hätten wir vielleicht eine Diskussion gehabt, kann der Trainer nicht doch irgendwie weitermachen, gab es irgendeine Phase, wo du gesagt hast, eigentlich hätte man das Ding nicht verlieren müssen, sozusagen. A und B war es ja eigentlich in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht so mit die beste Saisonleistung, die ich gesehen habe. Du hast ja Augsburg mehr oder weniger an die Wand gespielt über einen ganz, ganz langen Zeitraum in der ersten Halbzeit.
Ja, ähnliche Situation hat man ja ganz Zeit schon oder immer wieder gehabt, dass wir dann 1-0 führen und dann nach dem 1-0 eigentlich schon das Unentschieden verwalten. Ja, wenn ich so an Heidenheim zum Beispiel denke, ja, man macht die Führung und danach passiert nicht viel. Aber war halt eine sehr gute Leistung eigentlich in der ersten Halbzeit gegen Augsburg. Das heißt, da haben wir schon mehr gemacht dafür, um eigentlich zu erhöhen. machen das aber wieder nicht. Das heißt, die guten Chancen, die wir eigentlich immer wieder haben, machen wir nicht. Das heißt, wir schießen da höchstens ein Tor und mehr als ein Tor in Führung gehen, tun wir auch nicht.
Ja, das ist natürlich gut zusammengefasst. Ich meine, letztendlich die Zahlen sprechen für sich. Also schlechteste Saison der Bundesliga-Geschichte, die wir letztendlich spielen. Schlechteste Torausbeute, schlechteste Punktausbeute in den letzten 17 Spielen so ungefähr. Nur Darmstadt irgendwie noch schlechter. Jetzt ist es so gewesen, dass du dann in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger dich hast in dein Schicksal ergeben. Ja, also die Tore, die dann gefallen sind, das 2-1 nach einer Standardsituation, wo alle nach dem Motto im Strafraum rumgucken, dem Augsburger fällt das vor die Füße und dann ist auf einmal drin. Also schlechte Raumaufteilung A und B, ja, natürlich auch wieder kein Spielglück. Und beim dritten, ja, da kann der ja, glaube ich, im Trab hinterherlaufen, der Augsburger, und legt ihn zurück an 16er, der schließt ab und Perwan, sagen wir es mal so, fällt wie mein Ikea-Regal an der Stelle, um es jetzt mal ganz despektierlich auszudrücken, aber das sind natürlich so Sachen, eine Verkettung von Nichtleistungen an der Stelle, was dann am Ende dazu führt, dass du das Ding 3-1 und relativ sang- und klanglos dann auch letztendlich verlierst. Wie siehst du es?
Ja, ich war ja nach dem 1-1 mit der roten Karte in der ersten Halbzeit, war ich bedient und dann kamen wir hier an und am Urlaubsort und dann habe ich auch echt, ich wusste, dass wir verlieren. Ich habe mir auch gesagt, ich will nichts mehr sehen. Ich habe natürlich trotzdem immer wieder, oder nichts mehr hören, habe immer wieder auf den Ticker geguckt und ich wusste, es kommen die Tore. Ich wusste es. Und das ist das Verrückte, dass man in dieser Saison es nun mal leider auch so sagen muss, wir sind so gut wie nie zurückgekommen. Wir haben so gut wie nie mal Rückschläge dann auch mal ins Positive gewendet und gesagt, okay, wir holen mal auf die letzten Meter dann doch nochmal einen Punkt. Ich glaube, gegen Heidenheim, gegen Darmstadt, haben wir mit 10 Mann eigentlich ein gutes Spiel gemacht und das 1-0 auch gehalten. Auch wieder eine frühe Rote. Also da kommen wir ja sicherlich später noch drauf, dass wir uns irgendwie alles mit dem Arsch selber einreißen gefühlt. Das heißt mit Eigentoren, roten Karten, Elfmetern. Also wir haben immer in fast jedem Spiel immer irgendwie so selber uns ist verbockt. Und wir sind auch nie wieder zurückgekommen, obwohl wir sehr gute Laufwerte haben, sehr gute oder gute Zweikampfwerte. Wir haben eine mega Physis, wir haben nur Hühner auf dem Feld, machen aber irgendwie gefühlt aus diesem Ganzen nichts. Sei es auch mit Standards mal ein Tor machen, sei es, ich meine, gut, ich fange schon wieder an zu viel vielleicht vorwegzunehmen, aber ich hatte keine Hoffnung mehr, weil ich weiß, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es diese Saison.
Aber ist das nicht... Ist das nicht das erschreckende Wolle, ganz ehrlich, dass die Mannschaft genauso agiert hat, wie du es jetzt beschreibst? Die hat ja selber gedacht, ja, scheiße, genau. Jetzt ist vorbei.
Genau.
Also so, wie kann das denn so, sein, wo noch 45 Minuten zu spielen sind?
Das Deprimierende war, ich habe es in der ersten Halbzeit, also diese Saison habe ich dieses Spiel gegen Augsburg, obwohl ich es nicht gesehen habe, nur erste Halbzeit über Wölfe Radio gehört habe. Es war so voraussehbar, was passiert. Auch wenn mir das alles leid tut, denn mir tut es auch leid um Kovac, mir tut es auch leid um die Leistung der Mannschaft, weil die es halt verdient, so viel zu verlieren oder so viel nicht zu gewinnen, finde ich, weil den Aufwand, den sie betreiben, der ist ja erkennbar und auch der Trainer hat alles versucht, die Mannschaft hat auch im Prinzip alles versucht.
Und sie hat ja auch nicht gegen den Trainer gespielt.
Deswegen ist es so ärgerlich und deswegen tue ich mich auch schwer. Ich kann nicht mal einzelne Spieler rauspicken, die mir gerade richtig auf den Zeiger gehen, weil ich jedem einzelnen wirklich volle Leistung unterstelle, die er gibt. Aber es funktioniert nicht. Warum auch immer.
Ja, deswegen. Interessant fand ich ja auch, dass ja Kovac ja auch im Anschluss gesagt hat, dass es natürlich in der Kabine eigentlich alle nur noch aus leeren Augen geguckt haben, ja, und jeder völlig enttäuscht war, was dann eben zeigt, dass dann nichts mehr passieren kann. Das heißt, das Selbstvertrauen ist ja gar nicht da, um zu sagen, ey, scheiß drauf, ey, wir kriegen das trotzdem gebacken. Nee, die sind halt schon mittlerweile dann so gefrustet, wenn es wieder Rückschläge gibt, unabhängig davon, von wem oder durch welche Situation verschuldet, dass dann natürlich nichts mehr da ist, um dann wirklich viel zu hoffen. Und das hat also anscheinend die Mannschaft in der Kabine und aber wir auch Fans eben auf der Tribüne.
Ja, das hast du ja auch gesehen. Ich habe das zwar eben ein bisschen despektierlich gesagt mit Paavo Pervan. Paavo, super Typ, haben wir ja auch letzte Woche gehört, in Hinter der Rückennummer, im Gespräch mit Volker Richin. Also der hat Bock auf Wolfsburg und so weiter und so fort. Und gut, jetzt sieht er den Ball ein bisschen spät, sieht aber unglücklich aus und muss er ihn halten. Aber das weiß er, glaube ich, selber auch als Keeper. Und dann hast du Patrick Wimmer. Sebastian, das, was du gerade gesagt hast, also der war ja fertig mit den Nerven. Ja? Der hat ja dann geschluchzt wie so ein Schloss und ist runter. Und das hat dann mit der Hand da oben gegen den Kabinengang gegengeknallt. Ja. Da habe ich auch, das hast du im ganzen Stadion gehört, so wütend war der. Über sich selber, über die Situation und so weiter und so fort. Also, das ist jetzt nicht, und das ist, glaube ich, nochmal so ein Unterschied zu VfL-Mannschaften der vergangenen Jahre. Kommen wir ja sicherlich gleich auch nochmal drauf. Aber in so einer Tabellensituation hast du eigentlich eine Mannschaft, die, wo ich nicht das Gefühl habe, dass die keinen Bock hat oder dass denen das egal ist oder sonst irgendwas. Also, da haben wir schon in der Vergangenheit Truppen gehabt, wo du deutlich eher das Gefühl hattest, denen ist das Wumpe, was da so passiert. In dem Sinne. Und jetzt hast du dieses Gefühl halt nicht, auch in der Phase nicht der Saison. Wolle, wie beurteilst du das? Wie intakt ist die Mannschaft noch, dass kein Selbstbewusstsein da ist, ist offensichtlich und so weiter, aber wie sieht es mit dem Rest aus?
Ja, ein guter Freund von uns, Nuckmann, war auch mal im Podcast einmalig, glaube ich, hat das gut beschrieben. Er hat gesagt, die Idee von Kovac, des Fußballspiels ist einfach nicht aufgegangen bei uns. Muss man leider so analysieren. Wenn man das mal so vergleicht mit der Idee, wie er in Frankfurt erfolgreich war oder wie er bei Bayern erfolgreich war. Also diese starke Physis, diese Hünen, diese körperliche Präsenz und dann nach dem Motto stabil stehen und vorne über Schnelligkeit, über auch individuelle Klasse Spiele gewinnen. Und warum auch immer, wir haben diese Attribute, wir haben körperlich robuste Spieler, wir haben eben eine Mannschaft zusammengestellt, die das verkörpert, aber nicht kann oder nicht so umsetzt, wie es nötig ist, diese Idee, die er hat. Und das zieht sich eigentlich, vielleicht sogar schon auch letzte Saison war es schon so, da hat man die halt auch so, man muss echt nochmal sagen, dieses in den letzten Minuten nochmal ein Spiel zu reißen, haben wir auch letzte Saison eigentlich kläglich gegen Hertha auch verkackt, muss man auch so sagen. Das darf eigentlich nicht sein. Wieder erste Halbzeit bombastisch, zweite Halbzeit eingebrochen. Wir haben dieses Selbstvertrauen nicht, was wir brauchen, um diesen Fußball zu spielen. Und das ist für mich irgendwie so das Resümee dieser anderthalb Jahre, anderthalb Jahre. So leid es mir auch tut. Und so viel wir auch alle und die Mannschaft dafür getan hat, hat diese Idee irgendwie nicht funktioniert.
Okay, das ist so, manchmal ist das ja im Leben, funktioniert mal irgendwie was nicht, so nach dem Motto, aber da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, Sebastian. Wieso ist Niko Kovac in Wolfsburg gescheitert? An welchen Punkten würdest du das festmachen? Weil jetzt einfach zu sagen, wir hatten Pech im Spiel ein paar Mal und irgendwie seine Spielidee hat nicht funktioniert. Ich meine, du hast zwei Jahre Zeit gehabt jetzt, oder knapp zwei Jahre Zeit gehabt, da irgendwas in diese Richtung zu entwickeln. Warum hat das nicht funktioniert? Woran ist er da gescheitert bei uns?
Weil es mehr als nur eine Spielidee war. Er hatte halt mehrere Spielideen. Was ich schon klar gesehen habe, eigentlich auch schon länger, dass er eben ja taktisch viele Fehler gemacht hat, weil er immer wieder oft auch unnötig umgestellt hat, hat sich hier und da wieder auf einen Gegner eingestellt, mal Dreierkette, mal Viererkette, hat dann mal die Spieler eingesetzt und wieder die und ist immer hin und her gesprungen. Hat zwar sicherlich seine Gründe dafür gehabt, aber es hat nie Erfolg gehabt, das Ganze. Es hat ja schon eben zum Beispiel letzte Saison beim letzten Spieltag gegen Berlin sich gezeigt, wo ich immer noch denke, das war taktisch völlig falsch. Du führst 1-0, Leverkusen liegt 3-0 zurück, ist mit 10 Mann nur noch auf dem Platz. Wir brauchen nichts anderes, außer dieses 1-0 verteidigen und fangen uns zwei Konter gegen so eine halbe A-Jugendmannschaft von Hertha BSC Berlin. Und jetzt hat sich auch wieder gezeigt, dass er ständig durch irgendwelche Wechsel, sei es durch Spieler oder Systemwechsel, eigentlich nie eine Konstanz reinbekommen hat. Als Beispiel, ich weiß nicht zum Beispiel, warum Kevin Behrens jetzt gar nicht mehr hat spielen lassen. Das hat sehr gut funktioniert. Das heißt, mit dem hatten wir mal wirklich mehr Strafraumbesetzung, was deutlich mehr, deutlich besser aussah. Und das macht dann wirklich schwierig. Oder in der Verteidigung, dass er da auch ständig immer wieder gewechselt hat, oft eben völlig ohne Not. Und eigentlich brauchst du im Fußball wirklich deine 14, 15 Mann, die du immer spielen lässt. Und der Rest ist halt Zusatzmaterial. Ist halt schlechter für die, die natürlich an weiter hinten dran sind. Aber funktioniert das? Du kriegst da eigentlich erst eine richtig gut funktionierende Mannschaft hin. Und daran, denke ich mal, ist er gescheitert.
Finde ich, ist ein guter Punkt, muss ich auch beipflichten, weil beispielsweise auch ja, Baustellen manchmal aufgemacht werden oder so. Wie Beispiel, nehmen wir mal Kaminski, ich meine, in der ersten Saison, in der Anfang der Saison hat er Arnold mal draußen gelassen und Branks so viel Spielzeit gegeben, die aus meiner Sicht also nicht gerechtfertigt waren, oder dass Kaminski gar keine Rolle mehr spielt, der eigentlich auch eine Torgefahr ausstrahlt und schnell ist und er dann doch irgendwann auf den Stamm setzt, da vielleicht manchmal nicht das richtige Gefühl hat, so auch für den Spieler, habe ich vielleicht auch manchmal das Gefühl. Auch Baku mal rein, mal raus. Dann, also es sind alles so Themen, wie will ein Spieler sich denn auch tatsächlich auf seiner Position eine Achse sich bilden, wenn keiner sich sicher ist, ob er jemals spielt. Und das ist tatsächlich pflichtig bei auch ein großes Thema.
Also aus meiner Sicht...
Ich erinnere mich daran, ich habe noch in der Hinserie mal gesagt, die Stammelf besteht aus Castells und Wind.
Ja.
Der Rest war
die Stamm 2.
War austauschbar. Ja,
ja. Die Stamm 2. Ja, also am Ende, also aus meiner Sicht ist Niko Kovac an einer Sache gescheitert. Am mangelnden Plan. Es hatte nie zumindest den Eindruck, dass das Hand und Fuß hat, was da gemacht werden soll in dieser Saison. Ich habe selten den Eindruck gehabt, da weiß einer genau, was er macht, wie er die Mannschaft einzustellen hat, wie er die Mannschaft auf den Platz schicken soll, weder systematisch noch im Personalgeschehen sozusagen. Und am Ende, das ist Punkt A, dass es zumindest nicht erkennbar war, was wollen wir denn jetzt? Spielen wir jetzt Dreierkette mit offensiven Schienenspielern in Anführungsstrichen? Ja, mit zwei Spitzen vorne, weswegen kaufst du sonst einen Kevin Behrens? Ja, oder was soll das in dem Sinne? Oder spielst du doch ein 4-4-2 oder 4-2-3-1 oder 4-3-3, weil die Mannschaft das irgendwie besser kann? Hat man ja auch gesehen, dass man sich da in dem System wohler fühlt. Spielst du mit dem Lovro Meier auf der 10 oder doch rechts im Mittelfeld außen? Ja, das ist nicht nachvollziehbar gewesen in ganz vielen Stellen. So, das ist das eine. Und das andere, es sind unnötige Fehler gemacht worden. Und unnötige Fehler rede ich zum Beispiel so jemanden wie Maximilian Arnold einfach mal anzuzählen und einfach mal rauszunehmen, so ungefähr. Weil ja, das hat keine überragenden Leistungen gebracht, aber war jetzt auch nicht schlechter als der Rest da auf dem Platz. Und du musst das berücksichtigen, dass du da die ganze Hierarchie in der Mannschaft durcheinander bringst, aus meiner Sicht. Und aus meiner Sicht hat Kovac die Mannschaft kaputt rotiert, ja, und hat die Hierarchie kaputt gemacht. Oder es gab wenig Hierarchie. Ja, in dem Zusammenhang.
Ja.
Und das, beziehungsweise er hat signalisiert, von wegen, hier gibt's keine. Also hier ist keiner, hier kann sich keiner sicher sein. Stichwort Castells und Wind ist die Stammelf. So ungefähr. Und das macht was, glaube ich, mit einer Truppe. Ja, in dem Zusammenhang, wo du dann tatsächlich du kannst dann nicht auf diese Stabilität bauen, auf dieses Fundament. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht massivst dazu geführt hat, dass Kovac, ja, es in Wolfsburg da nicht geschafft hat, denn, und das muss man ja auch nochmal, darf man ja auch nicht vergessen, es ist ja eigentlich eine Mannschaft nach seinem Gusto gekauft worden. Also die Truppe, die war ja genau dafür ausgerichtet, was gerade auch beschrieben wurde, was eigentlich zur Spielidee von Niko Kovac eigentlich auch hätte passen sollen, in Anführungsstrichen. Jetzt kann man sagen, okay, zwei Sachen waren nicht eingeplant. Das einmal, dass Lukas Metscher verletzt quasi die ganze Zeit ausfällt und Patrick Wimmer auch nochmal obendrauf. Ja, dass du genau diese Dynamik im Umschaltspiel oder die Offensivstärke dann quasi killst durch Verletzungen so ungefähr und dass du halt, ja, ich sag mal, Spieler wie Kaminski, die dann halt in so ein Formloch fallen und auch nur pendeln zwischen Platz und Tribüne, ja, plus Asta Franks ja genau das Gleiche, ja, wo du auch denkst, so, was ist das, da ist auch keine Konstanz drin und das alles insgesamt hat dazu geführt, ja, dass der Trainer in Wolfsburg ja, jetzt entlassen worden ist aus meiner Sicht.
Ich glaube, die meisten teilen sich sehr viele. Eigentlich so, dass es wirklich taktische Defizite war, dass es fehlende Struktur war in der Mannschaft, in der Taktik, auch ganz egal wo, ne, auch was das Personal angeht.
Ich meine, allein in der Zentrale, wenn man überlegt, dort war mal Arnold sowieso gesetzt. Das ist jetzt vielleicht nach diesen kleinen Scharmützeln, die da waren, war er gesetzt. Aber dann hast du Zwanberg als Leistungsträger, du hast einen Franks, du hast einen Gerhard. Und auch diese vier teilen sich sozusagen die Positionen. Und so von der rein von der Leistung her, warum Zwanberg jetzt, ich weiß es nicht, er war auch nicht verletzt oder zumindest nicht schwer, trotzdem so lange quasi nicht präsent war, dann Wrangs hat nur gespielt, jetzt gar nicht mehr, jetzt ist ein Gerhard erste Wahl. Also es ist auch da, selbst auf der Position, keine Konstanz zu erkennen. Und es führt ja auch, diese Systemwechsel führen ja auch dazu, wenn der Loro Meyer beispielsweise auf offensiv rechts spielt, ja, er hat den Freiraum dort, den er braucht, aber dadurch ist die rechte Seite halt auch immer blank. Baku muss alleine dort oft gegen zwei, drei Leute verteidigen, was er aus meiner Sicht die letzte Zeit sehr gut gemacht hat. Also Baku war auf jeden Fall eine Konstante hinten rechts, aber aus meiner Sicht. Aber,
wobei gegen Augsburg, halt gegen Augsburg hat er jetzt rechts vorne gespielt und Mähle dahinter. Das ist eine ganz interessante Geschichte gewesen, fand ich auch, also taktischer Natur. Also ganz davon abgesehen, dass wir mit Baku hinten rechts und Czerny davor ja gegen Stuttgart das Spiel verloren haben. Ja, also das, das war ja so der Punkt. Also ich glaube, wir umschreiben es mal, Wolle eher mit dem, auch da ist keine Konstanz drin gewesen.
Genau.
Ja, genau. So, also immer Licht und Schatten.
Genau. Ja.
Sebastian,
auch ein schönes Beispiel ist ja auch noch, letztes schöne Beispiel ist ja auch noch Wimmerle, der dann gegen Frankfurt eingewechselt wurde. Nächstes Spiel war er auf der Tribüne und jetzt hat er von Anfang an gespielt. Also immer ein Hin und Her. Das heißt, da wusste keiner, was er ist. Ja, als würde die Trainer mit einem Würfel dann immer vorher gucken, wer spielt denn heute.
Ja, das ist, glaube ich, auch noch so ein
Punkt. Also sehr random.
Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt. Du hast aufgrund der, ich will jetzt nicht sagen Abschottungspolitik von Niko Kovac, aber er ist ja so gut wie nie aufgetreten außerhalb der Pressekonferenzen. Er hat ja nie einen Eindruck vermittelt, warum er hier in Wolfsburg ist und was er in Wolfsburg auch leisten möchte mit der Mannschaft und so weiter. Ist ja ganz selten, ich glaube, einen Auftritt hat es noch gegeben beim Fan-Tag oder was weiß ich was, aber du hast immer nicht das Gefühl gehabt, dass du überhaupt mal das vermittelt bekommen hast, weil wie willst du das auch beurteilen können von außen, wenn die Mannschaft da sozusagen sich nicht zeigt in ganz, ganz vielen Stellen. Es kann ja Gründe geben, dass im Training Sachen da passiert sind, wo du sagst, okay, da ist klar, dass der von Einwechslung über Tribüne, über Stammelf-Einsatz, gerade bei einem verletzten Spieler, dass sowas dann passiert. Das kann ja durchaus sein. Aber du kriegst es halt nicht mit. Und entsprechend, und das war, glaube ich, auch noch so ein Punkt, wurde nie Kredit aufgebaut in der Fanschaft. Und das hat dann auch dazu geführt, was wir da am Samstag auch erlebt haben im Stadion, dass dann tatsächlich ja überhaupt kein, also dass Kovac auch gar keine Fürsprecher mehr letztendlich hatte. Da wollte ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber Sebastian, ich hatte eine Frage. Jetzt haben wir innerhalb von 4 Jahren den vierten Trainer. Also nach Glasner, Van Bommel, Kofeld, Kovac, jetzt Hasenhüttl. Was sagt das aus auch über die Vereinspolitik in Sachen Trainer, was sagt das aus im Sinne von, dass man sehr lange an Kovac, hast du ja, glaube ich, vorhin auch gesagt, festgehalten hat, dass man halt versucht hat, diese Konstanz auch auf der Position mal reinzubringen und das trotzdem nicht hinbekommen hat und am Ende trotzdem ja logischerweise die Reißleine ziehen musste. Wie bewertest du das, übergeordnet?
Es war, ne, klar, Van Bommel, da haben wir sehr, sehr schnell natürlich von ihm getrennt. Mit Kofeld hat man es einigermaßen hingekriegt, war man aber anscheinend nicht wirklich überzeugt davon, aber man hat die Saison damals zu Ende gebracht mit ihm. Aber es hat dann nicht gereicht, um zu sagen, ja, dann machen wir es weiter mit ihm. Da haben sich halt den Kovac geholt und das war immer so kurz davor, ja, das ist erfolgreich. Heißt kurz davor, es waren immer ja sehr gute Ansätze da, dass man sagt, das ist, passt alles, ne? Und es war ja auch ganz die Beurteilung. Das heißt, die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Ne? Um auch positive Sachen, was den Kovac angeht, mal hervorzuheben. Der hat wirklich dafür gesorgt, glaube ich, dass die Mannschaft sich wohlfühlt miteinander. Ja, man hat nie gesehen, dass sie sich aufgeben oder irgendwas. Die sind immer gerannt, die haben gebissen, was weiß ich alles. Ne? Und die waren fit. Ne? Das sind halt die positiven Sachen. Aber für mehr hat es halt dann nicht gereicht. Aber es war genug, ja, um so lange durchzuhalten mit ihm. Und ja, die Suche geht weiter, natürlich jetzt noch weiterhin einen erfolgreichen Trainer zu finden, der dann halt noch mal länger da bleibt als Kovac und erst recht die anderen beiden vorher.
Dann präzisiere ich nochmal, Wolle, haben wir die richtige Trainerpolitik in Wolfsburg?
Also ich, damals als Kofeld ersetzt wurde durch Kovac, war, glaube ich, so ein bisschen dieser Effekt wie bei Bayern mit Nagelsmann und Tuchel. Also man hat einen Trainer, der dann eigentlich die Kurve halbwegs bekommen hat nach so einer ziemlich wilden und verrückten Saison mit Van Bommel etc., dann hat man die Chance, halt einen Kovac zu kriegen. Und die haben sich gedacht, so, die Chance kriegst du vielleicht nicht wieder. Also holen wir uns den, weil das Kovac ein erfolgreicher Trainer ist. Das ist unbestritten. Ne? Mit den Bayern, also mit Frankfurt, Bayern und Monaco hat er wirklich konstant, oder hat er auf jeden Fall es geschafft, Erfolge zu erzielen und vor allem auch Titel zu holen.
Ich glaube, du hättest sogar die Chance gehabt, Xabi Alonso und Sebastian Hoeneß zu kriegen. Warum hast du denn das nicht gemacht?
Ja. Ja, natürlich, wie immer, das im Nachhinein kann man sagen.
Ja, ist ein bisschen gefies jetzt, ne?
Ich hätte auch keine Ahnung, wen wir kommen können, ne? Das ist, ja. Das weiß man nicht.
Auch ein Girassi hättest du verpflichten können, wahrscheinlich. Ja, also ist jetzt nicht so, ne?
Waren das erfolgreiche Trainer?
Nein.
Zu dem Zeitpunkt?
Nein, natürlich nicht.
Eben, also, deswegen, genau, also ich denke mir, diese Entscheidung, Kovac zu holen, habe ich absolut begrüßt. Und ich finde es grundsätzlich auch, ich meine, das war jetzt irgendwas in deiner Fragestellung schon sehr lustig, 4 Trainer in 4 Jahren, was sagt das über die Trainerpolitik aus? Und dann halten wir mal einen Trainer 1,5 Jahre bei Erfolg, bei mittelmäßiger Erfolg. Also der Erfolg war nicht da bei Kovac, aber die Mannschaft hat gelebt und die Mannschaft hat auch für den Trainer gespielt. Und die Mannschaft und wir sind alle irgendwie so, glaube ich, ein bisschen ratlos, was die Saison betrifft, mit der Analyse, warum wir da jetzt stehen, wo wir stehen. Und aus diesem Grund ist es dann witzig in der Fragestellung, hätten wir ihn schon früher entlassen sollen, dann hätten wir jetzt, dann machen wir ja genau das, was wir eigentlich ja
vermeiden wollen.
Weil guck mal, wie lange haben die Unioner an Urs Fischer festgehalten? Und haben dann irgendwie nach dem 12. oder 13. Spiel gesagt, oh, wir brauchen einen neuen Impuls. Und ich glaube, alle haben irgendwie auf diesen Moment gewartet, dass der Knoten endlich mal platzt, dass wir endlich auch mal das Spielglück auf unserer Seite haben, dass wir uns endlich mal belohnen. Und dann hätten wir diese Saison 100%ig mit Kovac zumindest zu Ende gebracht. Und das ist halt diesmal wieder nicht passiert. Und das haben wir uns davor schon jedes Mal irgendwo gehofft. Und wie gesagt, wenn wir nur mal so 2-3 Spiele zurückgehen, wie wir die Dinger jetzt auch zuletzt bestritten haben, wir immer gefühlt haben uns ein bisschen alles mit dem Arsch eingerissen. Es gab Spiele dabei wie Stuttgart, die waren, oder ich gehe nochmal eins zurück, Leverkusen, wir waren gar nicht schlecht im Spiel und machen nach 27 Minuten einen individuellen Fehler. Was kann denn ein Kovac dafür, dass ein Jens da wirklich, der ein sehr guter Innenverteidiger ist, der für mich ein Top-Innenverteidiger ist, aber wieder so ein dummes Ding macht. Das Spiel davor gegen Frankfurt, wo wir dann auch auf die letzten Meter uns so unnötige Tore holen, obwohl wir davor den Deckel drauf machen könnten.
Ja, aber das
Spiel für Spiel durchgehen und immer haben wir irgendwie das dann doch selbst verkackt.
Ja, aber das ist mir jetzt zu viel feuchtes Tuch in der Stimme. Ja. Das ist mir jetzt zu viel Jammerei. Und das Universum war auch schlecht und die Sternenkonstellation war ungünstig. Ja, also am Ende ist es tatsächlich so, dass du, die Tabelle lügt ja nicht, in Anführungsstrichen. Egal, du kannst natürlich jetzt kannst hier jedes Spiel jetzt rausnehmen und sagen, ja, aber eigentlich waren wir da besser. Und eigentlich hat Kovac ja auch genauso gemacht. Er hat ja gesagt, von wegen im Sinne von, ja, wir sind da nicht weit weg und keiner spielt uns her und hast du nicht gesehen, ja, so ungefähr. Am Ende sind es trotzdem die Punkte, die dir fehlen. Und das ist aus meiner Sicht dann irgendwann auch mal dem Trainer zuzuschreiben, zu sagen, pass mal auf, egal, ob da jetzt einer einen individuellen Fehler macht, dann musst du halt die Mannschaft irgendwann mal identifizieren, die dich diese individuellen Fehler macht. Ja, so ungefähr. Und also das ist halt so ein bisschen der Punkt.
Bei den letzten 2 Spielen bin ich der Meinung, kann man dem Trainer eigentlich nichts vorwerfen, weil da waren es Fehler von Spielern. Gegen Frankfurt war es für mich eher auch, ja, wobei da.
Nein, manchmal sind sorry, da muss ich.
Fehler oder so ein bisschen.
Da gehe ich nochmal dazwischen, Wolle. Nein, das ist genau das Falsche. Wenn eine Mannschaft rote Karten kassiert, und zwar zweimal identisch, wenn du so willst, gegen Leverkusen und gegen Augsburg, ja, weil du mit dem Rücken zum Gegner den Ball annimmst. In dem Fall ist es Meier, der wird unter Druck gesetzt, spielt einen Scheißpass zurück und bringt dann Jens in die Situation, das Foul zu machen. Wimmer jetzt genau das Gleiche, mit dem Rücken zum Gegner, der dich anläuft. Du weißt, dass dieser Gegner dich anläuft und am Ende, dazu führt, dass er das Foul begehen muss und die rote Karte kassiert. So, das ist ja eine taktische Vorgabe, wie du das Spiel entwickeln möchtest, wie du aufbaust. Und wenn du nicht die Spieler hast, ja, nach dem Motto, die in der Lage sind, den Ball vernünftig zu behaupten, hinten spielerisch rauszuspielen, dann musst du das Ding halt wegkellen in dem Sinne. Aber am Ende steht der individuelle Fehler, ja, klar. Aber die Spielanlage ist ja genau das, wo du eigentlich sagst, das ist vielleicht zu riskant, wie wir da hinten rausspielen oder rauszuspielen versuchen. Jedenfalls in den letzten Spielen, dann musst du halt da vielleicht auch mal umstellen als Trainer und sagen, okay, wir spielen da eben nicht hinten raus, sondern spielen einmal mehr den langen Ball, was das angeht. Also da, ich will damit sagen, da gibt es durchaus, da kann ich den Trainer nicht aus der Verantwortung entlassen, ja, weil wir ganz viele Sachen in diese Richtung auch schon ja, im negativen Sinne erfahren haben in dieser Saison.
Es sind einfach zu viele individuelle Fehler und andere Fehler, die halt sicherlich nicht mit Pech und Glück zu tun haben, sondern da gibt es grundlegende Sachen, die dazu führen. Eben, dass da eben, was wir jetzt eigentlich schon alle gesagt haben, taktische Probleme in der Vorgabe des Trainerteams bestehen.
Ja, pflichte ich dann doch bei, muss ich tatsächlich recht geben, weil man hat gegen Stuttgart das gut gesehen, die haben diese Spielweise sowas von verinnerlicht über die Defensive, selbst wenn das vermeintlich echt knappe Pässe waren, die sich die Innenverteidiger dazu gespielt haben, inklusive Torwart. Aber die haben das konsequent durchgespielt. Das waren Automatismen, das waren Abläufe, die immer gleich waren mit den möglichst gleichen Spielern. Und da muss ich tatsächlich sagen, da sehe ich diese Automatismen gerade im Spielaufbau sehe ich gar keine Automatismen. Ich sehe da immer nur so nach dem Motto, wir verteidigen wie die mit Messer zwischen den Zehen und laufen wie die Doofen. Und dann kommt irgendwie ein Pass nach vorne, ein hoher Pass von Castells und dann versucht man vorne was draus zu machen. Und so ist das subjektive Gefühl, wenn man sich unser Spiel anguckt. Deswegen bin ich bei euch, diese Fehler passieren ja auch, weil wir davor schon Fehler gemacht haben. Das ist richtig.
Ja, und interessant ist, dass Ralf Hasenhüttl auf der PK heute genau das angesprochen hat. Sagt dem Motto, es braucht die Automatismen. So, und interessant, dass er das quasi gleich auch mal schon so formuliert hat. Bevor wir auf den neuen Trainer zu sprechen kommen, Leute, wollte ich einmal noch das Thema ansprechen und damit machen wir dann unter Augsburg und Kovac schon mal einen Strich. Das, was da abgelaufen ist in der Nordkurve. Ich habe meine Kinder mal mitgenommen am vergangenen Samstag und wir haben in der Nordkurve gesessen. Ich habe ja nicht so oft die Möglichkeit, weil ich ja sonst meistens arbeite und ein Spiel kommentiere, wenn ich im Stadion bin. Jetzt habe ich mal die Möglichkeit, sozusagen in der Stimmungszentrale da mal zu sitzen und da mal das Ganze auch mal ein bisschen aufzusaugen. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, was da abgelaufen ist, ja, insbesondere dann auch der Mannschaft gegenüber, das fand ich unter aller Sau. Also bei aller Frustration und so weiter, aber da Beleidigungen zu formulieren gegenüber die Mannschaft zu verhöhnen und wirklich mit Häme zu überschütten, das war echt einen drüber. Weil, was macht denn das? Du siehst doch schon, dass die liegt doch schon am Boden und du gehst noch hin als Fan und auch wenn du frustriert bist und latsch da noch mal rein. Das ist wirklich ein Ding, ich meine, was bringt das? Du brauchst doch, wenn du die Mannschaft in der Liga halten willst, brauchst du doch diese Geschlossenheit und diese Unterstützung. So, jetzt läuft es ja immer so nach Schema F, ne? Die Mannschaft spielt scheiße, alle hauen drauf, in Anführungsstrichen, und dann kommt der irgendwann, ja, scheiße, jetzt müssen wir aber irgendwie mal zusammenhalten, weil sonst halten wir die Liga nicht und auf einmal gibt es diesen dann den Ruck zusammen. Lass uns das doch mal überspringen, diese Scheißphase, und gleich hingehen und sagen, pass mal auf, wir ziehen uns hier gemeinsam aus dem Schopf raus, weil, wie gesagt, da steht ja eine Mannschaft auf dem Rasen, die nicht verliert, weil sie keinen Bock hat oder keine Einstellung zum Spiel hat und so weiter, sondern da steht eine Mannschaft auf dem Rasen, die ist verunsichert, die hat ewig nicht gewonnen, da ist kein Selbstvertrauen und die dann sozusagen noch richtig zu dissen, das ist echt einen drüber. Und dann so eine Situation, das ist dann die andere Seite der Medaille, sowas, was Maxence Lacroix dann gemacht hat, am Ende sich dann nicht in Fenstern zu stellen und das mal über sich ergehen zu lassen, diese Frustration, zumindest nach Schlusspfiff. Während des Spiels sehe ich das nochmal ein bisschen anders. Da ist das absolut unangebracht, aber hinterher kann man da nochmal tatsächlich, muss man zumindest das Rückgrat haben und dann nicht einfach weglaufen in dem Sinne. Weil das dokumentiert nach außen so eine richtige Spaltung des Vereins aus meiner Sicht. Sebastian, wie hast du es gesehen?
Ja, ich fand das auch sehr komisch, einfach so nach Schlusspfiff, dass sie halt dann wirklich ausgepfiffen wurden und durchbeleidigt wurden alles, weil es eigentlich die ganzen anderen Spiele vorher eigentlich das Gegenteil war. Das fand ich dann irgendwie sehr überraschend. Vorher war es eigentlich, wurden die trotzdem applaudiert, wenn die Mannschaft rumgegangen ist. Und jetzt, zack, mit einmal war es halt nicht mehr der Fall. Das hat mich halt sehr verwirrt. Geht natürlich gar nicht. Ne? Letztendlich muss jeder zeigen, ey, wir müssen das irgendwie zusammen wuppen hier, das ganze Thema.
Ja, weil ich nicht weiß, die haben alle...
Und es gibt halt genug Gründe, dass man der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen kann. Ja. Also ja. Ich habe gar keinen Grund gesehen, zu sagen, ihr seid einfach scheiße alle da, ihr herumrennt. Ja. Ne, weil das ja
also kein Vorwurf will ich jetzt nicht unterschreiben wollen, weil da gibt's doch durchaus Sachen, was die Leistung und so weiter angeht, wo man durchaus kritisch Kritik äußern kann.
Aber bei weitem nicht ausreichend dafür, um dann so zu reagieren.
Genau, das ist halt ein drüber. Das ist halt ein drüber gewesen und da müssen wir uns tatsächlich auch hinterfragen, ganz ehrlich, das funktioniert so nicht, das kann so nicht funktionieren. Und das ist wirklich, also ich habe da mein kleiner Sohn, Papa, was singen die denn da? Und ich habe mich geschämt, das ihm erklären zu müssen, was da passiert. Ja, und das
wir
ganz
sind
ehrlich.
Wir sind ja nicht in Frankfurt hier.
Ja, genau, wir sind noch nicht bei den Assis. Ja, hatte ich gedacht, aber da waren genug Pöbler dabei, was das angeht. Und am Ende müssen wir halt gucken, dass wir da eine andere Performance an den Tag legen.
Ich würde da kurz was auch zu sagen wollen.
Ungern, aber mach.
Ja, also ich, könnt ihr mich verstehen?
Sehr gerne, ja.
Ja, und zwar, ich habe ja meine Tochter, die war ja auch im Stadion, die ist auch in der Nordkurve und die hat auch gesagt, da hat sie auch zwar überrascht und auch nicht, fand es auch überhaupt nicht gut, aber ich leite raus aus der Reaktion der Fans eher vielleicht so der Frust und auch jetzt dann das Kapitel Kovac zu beenden, weil das ist ja schon länger und dann im schlechten Stern. Natürlich muss man das dann auch an Kovac richten und nicht an die Mannschaft. Warum dieser Zeitpunkt dann so oder warum es so gewählt wurde, die Mannschaft so zu verhöhnen, schlecht. Aber ich weiß halt, dass viele, viele Fans einfach gefrustet sind, weil sie auch nach Leverkusen fahren am Sonntagabend oder in die Ferne reisen und jedes Mal mit einer Frustration da nach Hause gehen. Und das ist vielleicht nochmal ein Tickel schlimmer. Wir sind schon vom Fernseher oder allein vom Radio schon so frustriert, dass der ganze Tag gegessen ist. Die müssen aber noch 10 Stunden zurückfahren unter Umständen. Und ich glaube, hier war so der Punkt angekommen, wo sie gesagt haben, es reicht uns jetzt einfach. Nicht, dass ich das gut finde oder toleriere. Ich würde es jetzt schön finden, wenn im nächsten Spiel dann eine Reaktion auch kommt und das so vielleicht ein bisschen gerade gerückt wird, hoffe ich. Das ist halt da eher aus Emotionen heraus entstanden ist, weniger aus dem, weil wie Sebastian gesagt hat, selbst gegen Stuttgart wurde der Mannschaft noch applaudiert. Und jetzt aber so nach so einer Aktion wie gegen Leverkusen, wo man auch immer das Gefühl hat, ihr zerstört dieses Kartenhaus mit einzelnen Aktionen. Und vielleicht, das ist vielleicht einfach eine emotionale, frustrierende Reaktion. Ja, würde ich mal einfach abhaken. Ohne dabei gewesen zu sein, aber abhaken.
Ja, gut. Bleibt uns ja auch nichts anderes übrig, Wolle. Müssen wir ganz ehrlich sagen. Ich wollte es nur einmal an dieser Stelle auch nochmal deutlich sagen. Ja, das ist nicht der VfL Wolfsburg, den ich mir vorstelle. Und wir geben momentan auf allen Ebenen so ein miserables Bild ab. Ja, nach draußen, das sowas setzt dann immer nochmal die Krone auf. Ja, also wir spielen, sieht man ja in der Tabelle, was wir für ein Fußball spielen insgesamt. Ja, wir haben den 4. Trainer in 4 Jahren. Ja, wir haben wir beleidigen die eigene Mannschaft durch, ja, so nach dem Motto. Das passt ja nicht so. Und das tut mir tatsächlich in der Seele weh, wenn ich das sehe insgesamt. Ja, und da müssen wir besser machen. Gar keine Frage. So, aber wir können es nicht besser machen, wenn jeder nur auf den anderen draufhaut. Das wird nicht funktionieren.
Na? Wir haben in Bremen schon die Chance, es wieder gut zu machen. Da wird der Auswärtsblock auch wieder voll sein. Da wird die Stimmung entsprechend aufgeheizt sein. Und da wird es eine Reaktion auch von den Fans geben, bin ich mir sicher.
Ja, da bin ich natürlich sehr drauf gespannt. Dann, und jetzt kommen wir zur Überleitung, da kommen wir jetzt zu Ralf Hasenhüttl, der ja jetzt übernommen hat, sich heute vorgestellt hat, der Öffentlichkeit, den Medien, auch an die Fans eine Videobotschaft gerichtet hat und gesagt hat, pass auf, liebe Freunde, ich bin jetzt da und ich gebe alles, dass wir da wieder bald schönere Erlebnisse miteinander feiern werden. Insgesamt ein sehr bodenständiger Auftritt, wie ich gefunden habe. Und also Ralf Hasenhüttl, bevor wir da jetzt quasi auf das Gefühl kommen, ist in Österreich mal wieder ein Ösi. Hatten wir ja mit dem letzten Ösi auf der Trainerbank, haben wir ja gute Erfahrungen gemacht, zumindest was das Sportliche letztendlich angeht, mit Oliver Glasner. Lustigerweise Hasenhüttl in Graz geboren. Ja, das ist auch da noch eine interessante Parallele. Ralf, der hat ein paar Trainerstationen gehabt. Einmal in 2004 hat er Spielvereinigung Unterhaching trainiert. danach zum VfR Aalen, also jetzt, er hat sich wirklich hochgearbeitet, muss man ganz klar sagen, dann zum FC Ingolstadt, wo er ja, ich sag mal, eine Mannschaft, die eigentlich nicht Bundesliga-tauglich war, dann da hochgeführt hat, beziehungsweise da in der Bundesliga dann ja tatsächlich ja, mit hat spielen lassen, was ja nicht selbstverständlich gewesen ist, glaube ich, für so einen Verein. Danach ist er zu RB Leipzig, hat da die Mannschaft erstmalig in die Champions League geführt und ist danach in die Premier League zum FC Southampton gegangen und ja, jetzt dann, nachdem er quasi entlassen worden ist 2022 in Southampton, ist er jetzt beim VfL Wolfsburg. Sebastian, gute Verpflichtung des VfL Wolfsburg auf der Trainerposition?
Ich behaupte ja. Also bei jeder Trainerstation war er eigentlich im Erfolg. In Southampton war er nicht nur so ein Jahr oder so, sondern ich glaube auch Richtung 4 Jahre war er dort, der Trainer. Das heißt, er hatte auch seinen Erfolg gefeiert und bei den Stationen vorher definitiv auch nachweislich. Insofern freue ich mich auf den, macht einen sehr sympathischen Eindruck. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das eigentlich, recht schnell erfolgreich werden kann, zumindest erstmal was die Saison angeht. Aus den Gründen, die wir jetzt eigentlich vorhin auch schon gesagt haben, dass die Mannschaft eigentlich ja recht intakt ist. Ne, also das ist ja keine Mannschaft, wo keiner keinen Bock hat und sie ist auch noch sehr fit. Das heißt, da kann es schnell dahin gehen, dass es so einen Umschwung gibt, also jetzt auch mal in den Ergebnissen.
Also Prinzip Optimismus. Optimismus herrscht bei dir ja, vor?
Ja, absolut, absolut. Ich bin sowieso davon ausgegangen, dass wir zur neuen Saison auch einen neuen Trainer uns geholt hätten. Und ich glaube, da ist Ralf Hasenhüttl auch einer der Kandidaten, die ich vorher schon mir auch mal überlegt hatte. Gab sicherlich noch ein, zwei andere. Aber der wirkt halt sehr positiv beim Ganzen. Ich hoffe, der behält es auch dabei, dass die Mannschaft auch fit genug bleibt. Das ist ja immer, also das heißt, die Grundlagen, dass die immer da bleiben. Nicht wie bei Van Bommel zum Beispiel, was ja auch wohl ein Problem war. Ich gehe jetzt erstmal sehr positiv in dieses neue Kapitel mit dem neuen Trainer. Ich denke mal, da wären wir schon in Hasenhütteln.
Wolle, wie geht's dir damit?
Erstmal grundsätzlich bin ich froh, dass es ein Trainer geworden ist, der nicht irgendwo größer als ein Verein ist, weil ich meine, mit dem Kovac war das dann schon eher eine Überraschung. Er hat sich zwar nie so aufgespielt oder hat nie so diese Rolle eingenommen, als wäre er größer als der Verein. Er hat sich schon sehr demütig gezeigt, Kovac. Aber in der Außenwahrnehmung war es ja schon eher so, er war bei größeren Vereinen oder zumindest ja, erfolgreich in anderen Vereinen und kommt dann nach Wolfsburg, war für mich jetzt seinerzeit zwar positiv, aber tut vielleicht dann unserem Verein doch nicht so gut. Bei dem Hasenhüttl habe ich irgendwie so ein bisschen diesen Hacking-Effekt. So, ich hoffe mir, dass er ein Fußballlehrer ist, der viel Erfahrung hat, der sich gut in diesem Business auskennt und auch ja fachlich sehr kompetent ist, auch sehr viele Mannschaften schon irgendwie in diversesten Situationen ja, geführt hat. Und bei uns ist es ja keine hoffnungslose Situation. Wir stehen schlecht da, aber nicht hoffnungslos. Also wie es Basti schon gesagt hat, wir haben einen guten Kader, wir haben eine gute Physis und es hängt an ein paar Kleinigkeiten. Und ich glaube, die wird er mit Sicherheit analysiert haben und hat dann noch den Effekt, dass die Spieler sich nochmal neu beweisen, nochmal einen Schritt mehr gehen. Und er auch durchaus Erfolge nachweisen kann. Also er kommt aus der Premier League, war dort 4 Jahre. Ist natürlich auch eine Ansage, dort 4 Jahre Trainer zu bleiben bei einem Verein. Das schafft man hier genauso wenig wie auch in England. Also alles in allem bin ich positiv. Also ich hätte mir zum Beispiel, ich habe am Anfang an Urs Fischer gedacht, aber da dachte ich mir, nee, der wird immer so, also es ist ein Hasenhüttl, der aus dem Nichts kommt, so mehr oder weniger, aber hohe Fußballkompetenz mit sich bringt und ein positiver, bodenständiger Typ ist. Also ja, ich hoffe, dass dann der Knoten endlich platzt.
Ja, ich bin mal sehr gespannt. Tatsächlich, Ralf Hasenhüttl hat einerseits immer gezeigt, dass er aus wenig viel in der Lage ist zu machen. Also damals, Ingolstadt hatte ich schon erwähnt, aber auch mit Leipzig war es ja so, das war ja jetzt ja nicht zwangsläufig, dass die dann gleich mal in die Champions League da durchmarschieren und so weiter und so fort. Das ist schon mal ganz interessant. Was man aber auch sagen muss, also ich habe mit Ralf Hasenhüttl vor allen Dingen immer massive Klatschen in Verbindung gebracht. Er hält nämlich in der Premier League einen Rekord, nämlich ein 0-9 zu Hause gegen Leicester City. Ist die höchste Heimniederlage aller Zeiten für ein Premier League Team. Ja, und bei Manchester United hat er auch nochmal 9-0 verloren. Ja, also das ist, sowas ist natürlich dann echt krass, finde ich in dem Sinne. Und entlassen ist er worden, so war es jedenfalls ein Stück weit auch zu hören, ein Stück weit gegen Tottenham war das letzte Spiel. Aber dass er, es war, der Vorwurf wurde an ihn gerichtet, er lässt zu defensiv spielen und er redet wenig mit den Spielern. So, und das ist dann natürlich so ein, da ist natürlich jetzt so ein Stil eines Trainers, wo ich sage, eigentlich brauchst du jetzt das Gegenteil, sollte das stimmen. Da muss man ja immer so ein bisschen auch vorsichtig sein, was die Bewertung letztendlich angeht. Aber eigentlich brauchst du jetzt das Gegenteil. Du brauchst eigentlich einen, der jetzt viel mit den Spielern spricht und da entsprechend Aufbauarbeit leistet. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie sich das dann gestalten wird mit Ralf Hasenhüttl. Was muss er denn jetzt machen als erstes, Wolle, aus deiner Sicht? Wie muss das jetzt angehen? Meine, die Länderspielpause ist ja taktisch so genutzt worden, um diese Veränderung durchzuführen, um dann bis zum Bremen-Spiel ein bisschen Zeit zu haben. Was muss denn da jetzt vom Trainer auf alle Fälle kommen, aus deiner Sicht?
Naja, also viel machen kann er ja nicht, hat er ja auch in der PK gesagt, dass man wenig Spieler zur Verfügung hat, weil jetzt Länderspielpause ist. Das heißt, mit dem Material, was er hat, wird er Abläufe irgendwie, wird ja eine Idee haben, wie er da rauskommen möchte aus der Situation. Und ich vermute mal, dass er auch Kontakt zu den Spielern, die jetzt unterwegs sind, aufnehmen wird oder ihnen irgendwie Anweisungen geben wird, was er von ihnen verlangt oder erwartet, wie er spielen möchte. Das heißt, eigentlich ist die Situation nicht taktisch, glaube ich, gewählt vor dem Länderspiel, weil er ja eigentlich gar viel, die kommen alle 3-4 Tage vor dem Spieltag wieder zurück, wenn überhaupt, und haben dann nicht viel Zeit, alles zu verändern. Ich denke mir, er muss erstmal den Spielern Werkzeuge in die Hand geben, wie er spielen will und wie sie da hinkommen. Und die Zeit hat er halt auch nicht gleich bei einem Auswärtsspiel in Bremen. Also ich vermute mal, er wird erstmal über die Emotionen kommen und über auch eine gewisse Stabilität. Weil es ist ein Auswärtsspiel bei einem Gegner, der eigentlich auf einer recht guten Form ist. Und es wird spannend. Also es wird wirklich spannend, wie er es macht. Ich wünsche mir grundsätzlich einen Trainer, der uns wirklich spielerisch auch zeigt, wie wir Situationen lösen. Denn wir haben das Material in jeglicher Richtung an Spielern, aber wir haben es bisher nicht abrufen können. Und ich hoffe, wir finden eine Lösung, dass wir halt immer oder immer häufiger so in der ersten Halbzeit wie gegen Augsburg spielen, mit Lösungen halt. Und nicht nur mit individueller Qualität und Macht mal, sondern wirklich mit Abläufen, mit Laufwegen, mit Spielern, die dann wirklich auch wissen, was sie zu tun haben.
Sebastian,
nehmen wir mal das Beispiel, das Beispiel Czerny gegen Stuttgart, was ein katastrophales Spiel war, auch vom Stellungsspiel her, von allem, wo man wirklich richtig das Gefühl hatte, er wusste gar nicht, was er machen soll. Und wenn das so weit ist, dass die Spieler nicht genau wissen, was sie machen sollen, dann ist es schon gefährlich.
Sebastian, was erwartest du vom neuen Trainer jetzt quasi auch in der Anfangsphase, jetzt außer, dass er möglichst schnell Punkte holt, damit wir da einen Haken dran machen können an die Scheißsaison? Was sagst du?
Ich denke, die einzige Veränderung, die er vornehmen wird, ist, dass er nicht viel ändern wird. Das heißt, dass er jetzt wirklich eben Konstanz reinbringen will in eine Mannschaft. Das heißt, nicht mehr hier mal dort, mal spielt der eine da, dann wieder dort, dann kommt ein anderer rein. Ich denke mal, davon wird er sich verabschieden und ziemlich schnell erstmal so einen zentralen Stamm haben will.
Also das Grundgerüst.
Naja, und davon nicht großartig abweichen, weil das ist ja das, was die jetzt brauchen oder eigentlich die ganze Zeit schon brauchen: Struktur. Ja. Der will erstmal jetzt kurzfristig Struktur bringen. Ich glaube, das Emotionale ist dann eher so ein bisschen unterläufig, sage ich mal, ja, dass die vielleicht ein bisschen freier jetzt sein können, weil die einen neuen Trainer haben, neue Impulse dadurch bekommen. Aber dass jetzt die großen Motivationsreden schwingen wird, das glaube ich nicht. Klappt ja eh nicht. Also das ist ja, wäre unnormal, dass man jetzt 34 Mal in der Saison die große Rede schwingt vor dem Spiel, damit man das beste Spiel überhaupt abliefert. Nee, ich denke mal, der wird Konstanz reinbringen wollen und ein klares Ziel vor Augen haben. Es wird jedem Spieler klar sein, was er zu tun hat, wie er zu spielen hat, wie die Mannschaft als Gesamtes spielen wird.
Für mich werden zwei Sachen entscheidend sein. Und zwar, das erste ist, und das hat er auf der PK gesagt, und das ist wieder sehr interessant, dass seine Mannschaft wieder mehr mit dem Ball anfängt. Also wir haben jetzt schon wieder einen ganz anderen Spielansatz. Wir haben unter Van Bommel damals ja nach Glasner, nach diesem Umschaltfußball, den Impuls setzen wollen, dass wir mehr mit dem Ball anfangen wollen, ja, kläglich gescheitert mit Van Bommel. Dann kam Kohfeldt mit, ja, weiß nicht, da habe ich gar keine Ahnung gehabt, was da die Philosophie gewesen ist. So, bei Kovac hatte ich das Gefühl, Hauptsache alles munter durchmischen. Also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo die Mannschaft inzwischen steht. Und jetzt kommt Hasenhüttl. Kovac wollte ja eine Art von Umschaltfußball spielen aus der stabilen Defensive raus, so wie er es ja in den vorigen Station auch gemacht hat. So, und jetzt kommt Hasenhüttl und sagt, wir machen wieder mehr mit dem Ball. Also das wird für mich sehr, sehr wichtig zu sein. Ist da jetzt dann die Mannschaft für zusammengestellt und kriegen wir das da entsprechend hin? Das ist das eine. Und dann ist diese Mannschaft abstiegskampftauglich. Wir sind eine sehr, sehr junge Truppe insgesamt immer noch und wir haben ja Spieler, die vielleicht nicht zwingend dem gewachsen sind, also vor allen Dingen auch mental. Wenn du da, und du kriegst ja alle noch zu Hause, diese Schweinespiele gegen Bochum, gegen Mainz, ja, Darmstadt.
In so. Bayern.
In Bayern, ja, genau. Ne? Aber du hast ja, am Ende ist es so, wenn du diese drei Pflichtsiege, ja, gegen Bochum, gegen Darmstadt und gegen Mainz einfährst, ja, das ist ja alternativlos, ja, die musst du ja einfahren, kommst du trotzdem momentan nur auf 34 Punkte. Das reicht nicht.
Würde aber reichen.
Ja, das könnte reichen.
Ich denke schon,
das könnte
natürlich, reichen, weil es ja direkte Konkurrenten sind.
Weil es die direkten Konkurrenten sind, aber eigentlich musst du, um hier nicht das Dauerzittern zu haben bis Saisonende, ja, das ist der Punkt, dass du tatsächlich drauf gucken musst, wie geht die Mannschaft mit der Situation letztendlich um, weil es wird ja nicht einfacher, je länger die Saison dauert. Normalerweise musst du ja jetzt genau die 6 bis 8 Punkte mal holen, ja, dass du dann dir sicher sein kannst, okay, das reicht jetzt für den Klassenerhalt und dann spielt die Saison halt irgendwie noch seriös zu Ende. Aber wenn du bis zum letzten Spieltag, ich habe schon gesagt, es gibt wieder ein 5-4 gegen Mainz, aber diesmal für Mainz am letzten Spieltag. So, und, so, also spaßeshalber, nach dem Motto, das legendäre Aufstiegsspiel wäre natürlich dann kurios, wenn es dann das Abstiegsspiel werden würde. Ja, aber nein, so weit sind wir noch nicht. Das ist jetzt eher so ein bisschen Galgenhumor von meiner Seite aus. Aber das wird für mich der entscheidende Punkt sein. Ja, abschließend, Wolle, noch deine Einschätzung. Was ist für den VfL Wolfsburg in dieser Saison noch drin? Wo landen wir denn am Ende des Tages?
Ja, also wir haben 8 Spiele und sind 2 Spiele, also sind 6 Punkte vor plus deutlich besseres Torverhältnis. Das heißt, wir haben eigentlich...
Jetzt kommt er schon mit dem Torverhältnis, ey, mir wird schlecht.
Nein, aber ich weiß nicht. Ja, pass auf, aber wenn man jetzt sagt, weil du sagst, noch so und so viele Punkte sind zu holen und also die Mainzer werden nicht aus 8 Spielen noch... Also realistisch betrachtet werden die maximal 4-5 Spiele gewinnen, maximal. Und selbst wenn sie 5 Spiele gewinnen und wir noch 3 aus 8 Spielen gewinnen, wären wir immer noch vorne, weil wenn wir das Torverhältnis hätten. Weil das ist ja, ich habe jetzt nicht drauf geguckt, aber es war ja wirklich deutlich besser, als speziell auch gegen Köln. Also das heißt, das ist nochmal, da denke ich mir, wenn wir jetzt, wir brauchen jetzt in der Anfangsphase gegen Bremen, brauchen wir zumindest erstmal wieder ein Erfolgserlebnis. Das kann auch schon sein, dass wir nur einen Punkt holen. Auch wenn das für uns alle eine Enttäuschung wäre, aber zumindest nach 3 Niederlagen in Folge, 2 Niederlagen in Folge, 2, warte mal, 2.
3
Niederlagen in Folge. 3 meine ich.
Naja, Leverkusen, Augsburg, Stuttgart.
Leverkusen, Augsburg, Stuttgart, natürlich. Haben wir dann zumindest erstmal wieder einen Punkt mehr auf dem Deckel. Aber weil so viele Siege brauchen wir nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, ist das jetzt erstmal der Impuls, den wir haben. Und die Mannschaft fängt von vorne an. Jeder kann sich beweisen, kann zeigen, was er kann. Und ja, und dann werden wir das Ding irgendwie auf einem sehr enttäuschenden 12., 11. Platz beenden und dann wieder neu anfangen. Wie es im Prinzip auch Stuttgart unter Hoeneß gemacht hat. Er hat die dann erstmal so aus der Krisenzone geführt und hat dann das Potenzial tatsächlich gelockt. Und das hoffe ich, dass das jetzt unter Hasenhüttl auch passiert, weil das Potenzial hat Hasenhüttl auch, uns in bessere Zeiten zu führen mit dem Kader.
Sebastian, wo landen wir am Ende?
Auch ein hervorragender 12. Platz. Nein, ich denke, ich bleibe auch immer positiv. Ne? Ich bin ja nicht so ein Meckerhansel, wolle ja auch nicht. Ne? Nein, da bin ich natürlich erstmal positiv, dass wir das schaffen, dass wir da nicht mehr in eine großartige Bredouille kommen. Das wünsche ich jetzt auch einfach, dass wir nicht jetzt irgendwie nochmal der Abstand, zumindest im Relegationsplatz, nochmal dahin schmilzt. Ich glaube schon, dass wir gegen Bremen erfolgreicher sein werden als sonst. Das heißt, endlich mal wieder einen Sieg holen. Deswegen glaube ich, dass wir halt so einigermaßen noch den Abstand halten werden bis Saisonende. Mhm.
Wir werden es sehen. Wir werden es dann am Ostersamstag sehen, ob es die Wiederauferstehung des VfL Wolfsburg gibt. Passt ja letztendlich auch ganz gut zum Datum dann. Und werden dann gucken, ob das Osterwochenende da entsprechend einen positiven Impuls und der Hasenhüttl da den Bremern ein paar Eier ins Nest legt. Jetzt habe ich alle Wortspiele schon verbraucht, die ich mir aufbewahren wollte.
Ich muss mal eben korrigieren, das heißt Kar-Samstag und nicht Ostersamstag.
Oh ja, Entschuldigung.
Ja, da muss man ein bisschen strenger sein.
Ja, ist okay, gut. Das sei dir gegönnt an dieser Stelle. Wölferadio ja auch dafür bekannt, immer auch entsprechend korrekt und richtige Fakten zu verbreiten sozusagen. Ja, ich würde sagen, belassen wir es dabei für heute. Durchaus interessantes Wölferadio umfangreich diskutiert jetzt die letzten Spiele und der Abschied von Niko Kovac und das Willkommen von Ralf Hasenhüttl. Und ich bedanke mich bei meiner Kitchen-Krisengang sozusagen, die hier mit im Einsatz war, und bedanke mich bei Wollegrün und bei Schnitzelaus.
Vielen Dank, danke auch. Dankeschön.
Und
schönen Abend noch.
Ja, und danke auch fürs Zuhören und danke fürs Einschalten. Wölferadio auch jetzt mit Länderspielpause erstmal gesegnet. Ist jetzt auch, glaube ich, viel passiert. Deswegen heute die Sonderausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann wird hoffentlich alles besser zu Ostern. Und ja, wisst, was ich sage am Ende. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Wir stehen zusammen.